IFA in Berlin. Innovation for all. The future is now.
Stopp, 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 stopp. Das soll hier nicht Personenkult, wir künstlicher Intelligenz sein, sondern das ist eine Demonstration einer Software, wie die sich unter dem Claim Innovation for All, the future is now, das Ganze vorstellt. Also eine utopische Welt, die eher aus Hochstraßen besteht, das als Hinweis für unsere nur Audio-Podcast-Hörerinnen und Hörer. Das war mit künstlicher Intelligenz, generativer KI hergestellt, ganz simpel gepromptet. Ich würde es nicht empfehlen, dafür, wie ich, ein ganzes Jahresabo dafür zu verwenden. Die KIs sind eher modernes Raubrittertum, möchte ich mal sagen. Und die Ergebnisse sind ja eher mäßig, wie man gesehen hat. Übrigens, wer sich das angucken will, auf YouTube und auf Spotify gibt es die Videofassung der Medienhölle regelmäßig. Aber es ist schon interessant, wie die künstliche Intelligenz oder die Programmierer auf Ressourcen zurückgreifen, so wie man denkt, dass the future is now oder Innovation for all visualisiert werden kann, dass sie zurückgreift auf zumindest bildliche Darstellungen, die ja existieren. Also ich meine, Shanghai, wer schon mal da gewesen ist, der wird mir recht geben. Da gibt es viele Gebäude, die so ähnlich aussahen wie eben in diesem Einspielvideo. Aber auch, das hat mich überrascht dann doch, ich war auf einer Veranstaltung, die nannte sich Kickoff, IFA Kickoff 2026. Und dort präsentierte Miele, der Hausgerätehersteller. Wir sahen in dem Einspiel auch Waschmaschinen übrigens am Anfang. Wer es nicht gesehen hat, spule bitte zurück. Und am Ende dieser Podcast-Ausgabe kommt dann der Rest. Also da gab es auch eine Zeichnung, die erinnert mich sehr stark an das, was die KI eben ausgespuckt hatte. Also Menschen, Hochhäuser und der Miele-Vertreter sagte dann auch, dass das natürlich zu einer Überkomplexität führt und dass man das reduzieren möchte mit einer Vision. 2035 setzen die da an. Aber hören wir mal kurz in den Vortrag rein. Der beginnt allerdings bei einer App, die künstliche Intelligenz mit Kochen verbindet. Das kann nützlich sein, aber sehen Sie selbst.
Das, was wir hier sehen, ist unser Culinary Coach. Er kommt nicht in 5 Jahren, er kommt bereits im nächsten Quartal. Hierbei geht es darum, eine sehr natürliche Lösung zu gestalten innerhalb einer Miele, der Miele-App, voll integriert, die dem Kunden die Möglichkeit gibt, ganz natürlich zu kommunizieren mit der App, also mit dem KI-Assistenten, Culinary Coach, auch Zutaten zu fotografieren oder auch ganze Gerichte zu fotografieren und sich tatsächlich Schritt für Schritt zum bestmöglichen Kocherlebnis zu assistieren. Der nächste Trend, den wir tatsächlich sehen, ist die Überkomplexität. Die Technologie bringt natürlich sehr, sehr viele Vorteile, davon sind wir natürlich überzeugt. Wenn sie allerdings unkontrolliert mit einer massiven Komplexität an den Markt kommt, führt sie natürlich auch zu weniger positiven Nebeneffekten. Und wir sind davon überzeugt, dass es vor allem darauf ankommen wird, sich genau zu überlegen, welche Themen, welche technologischen Themen und Innovationen wirklich einen Mehrwert generieren und wie kann man das so einfach, wie es nur geht, für den Endkunden präsentieren und umsetzbar machen. Wir haben hier auch ein konkretes Beispiel. Future Life Words, World 2035. Film ab.
Und für die, die uns wiederum nur zuhören können, sei gesagt, also da sieht man jetzt eine ja eher kleine Wohnung mit einer Einbauküche, wo aber der Clou ist, dass man die beiden Großgeräte, die dort stehen, also vermutlich eine Backröhre und ein Mikrowellenteil, das ist nicht näher ausgeführt, dass man die um 180 Grad in diesem Einbauschrank drehen kann und die haben dann dieselbe Optik wie das Küchenmöbel selbst, sodass die quasi verschwinden, dass die Wohnzimmeratmosphäre, die dann hergestellt wird durch den vermutlich Ausziehtisch oder zumindest sieht das so aus, dass man, das ist erst das Kochfeld, da brutzelt da auch irgendwas im Kochtopf oder blubbert, also das scheint ein Induktionskochfeld zu sein und anschließend kann man, wenn man fertig ist mit den Küchenarbeiten, das als gemütlichen Wohnzimmertisch servieren oder umrüsten, sodass die Atmosphäre in dieser kleinen Wohnung erst eine Küche war, dann Wohnzimmer und das scheint zumindest für Miele ein Thema zu sein in 9 Jahren. So, warum erzähle ich Ihnen das? Das ist natürlich, die IFA, werden Sie wissen, schon seit Jahren braune Ware und weiße Ware kombiniert. Braune Ware eher so die Heimelektronik, die weiße Ware das, was von Waschmaschine bis Herd auf der IFA präsentiert wird, natürlich vollgestopft mit Elektronik, mit auch jetzt seit Jahren schon künstlicher Intelligenz, wo also, weiß nicht, Backofen mittlerweile auch sprechen können und man im Dialog mit den Großgeräten die eine oder andere Sache auswählen kann. Vorher gab es schon, ich weiß nicht, das ist schon ein paar Jahre her, zum Beispiel Backöfen mit griechischen Kochrezepten. Also wer des Griechischen mächtig ist oder nur des Griechischen mächtig ist, konnte dann im Dialog backen mit schon voreingestellten Backrezepten und so weiter und so fort. Also die Industrie denkt sich immer neue Sachen aus, um natürlich das, was so eine Geräte im Alltag zu tun haben, moralisch verschleißen zu lassen, behaupte ich mal jetzt. Sie werden es anders formulieren, die Hersteller. Sie werden sagen, um das Koch- und Backerlebnis noch besser zu machen. Aber sei es drum, das ist ja jedem selbst überlassen, ob er einen entsprechenden Backofen braucht oder nicht. Das wird auf alle Fälle ein Thema sein bei der IFA, Innovation for All, früher internationale Funkausstellung. Aber ich traf auch einen, ja, dann doch für mich bekannten Markenbotschafter, so nenne ich ihn mal, Sascha Pallenberg. Eigentlich Tech-Blogger. Ich konnte ihn rund 25 Minuten am Rande dieses IFA-Kickoff interviewen. Wir hören zuerst das Interview und hinterher sehen Sie noch seinen kleinen Vortrag, warum er nach Berlin gekommen ist. Er ist ja normalerweise, wie Sie wissen, eher in Taiwan zu Hause, aber ich denke, dass er ja auch schon seit Jahren dazugehört zur IFA. Diesmal konnte ich ihn tatsächlich vor das Mikrofon bekommen.
Ja, mein Name ist Sascha Pallenberg, gebürtiger Dortmunder, aufgewachsen im schönen Waldrop im östlichen Ruhrgebiet, lebt seit tatsächlich ziemlich genau 20 Jahren nicht mehr in Deutschland, in den USA gelebt, 3 Jahre, jetzt seit knapp 18 Jahren in Taiwan. Und ich bin Tech-Blogger, ich schreibe halt über technologische Entwicklung schon seit Ende des letzten Jahrtausends.
Da habe ich dich entdeckt auf Twitter. Dann habe ich gesehen, das hast du hier heute auch thematisiert beim Kickoff, auf die dunkle Seite der Macht.
Dann bin ich mal 4 Jahre lang auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, in die Unternehmenskommunikation eines Automobilherstellers und habe mich darum gekümmert, wie wir die digitale Transformation hinbekommen werden.
Du warst bei der Daimler AG. Yeah. Fand ich irgendwie dann toll von Daimler auch wieder, dass sie einen Experten holen und nicht das selber aus eigenen Bordmitteln irgendwie zusammenstümpern. Yeah. Aber wirklich dich nochmal neu entdeckt habe ich dich, als du Trump fast 3-mal täglich kommentiert hast auf YouTube.
Es gibt immer mehr Proteste, landesweit. Willkommen in Los Angeles. Massenproteste am vergangenen Wochenende. Habt ihr nicht mitbekommen? Tja, dann geht's euch tatsächlich genauso wie mir. Denn nirgendwo in den großen News Stations wurde darüber berichtet. Tja, dem geht es jetzt gar nicht mehr so gut. Also dem Donny. Denn die Jimmy Kimmel Show ist wieder da und wird heute am Dienstag, den 23. September, dann wieder live gehen. Und wir alle dürfen darauf gespannt sein, wie denn der Stand-up-Monolog zur Eröffnung der Show dieses Mal ausfallen wird. Arbeiteten sowohl Charlie Kirks Witwe Erica Kirk wie auch sein Vater beide für Donald Trump, beziehungsweise, ja, seinem Firmengeflecht. Jo, darüber müssen wir uns unterhalten. Der eine war nämlich unter anderem Architekt des Trump Towers, die andere Miss Arizona 2012 als Donald Trump das ganze Miss Universe Organisationsdingen gehörte. Die Nummer ist wirklich so irre, aber sie wird noch viel, viel verrückter. Ich verspreche das euch.
Was würdest du sagen, ist deine meiste Zeit, womit verbringst du tatsächlich, mit dem Tech-Bloggen oder mit dem Kommentieren von Trump?
Ja, mittlerweile ist es mit dem Kommentieren von Trump und da bin ich auch hingekommen, weil ich über Tech geschrieben habe. Ne? Also ich habe die ersten Videos im Bereich gemacht, wie Big Tech, wie Silicon Valley angefangen hat, sich an die Trump-Administration heranzuschmeißen, wie sie ihn mit Spenden überhäuft haben. Und dann wurde das über die Zeit immer politischer und immer mehr auf diesen Trump-Fokus. Das sind im Schnitt 2 Videos am Tag, die ich raushaue, weil er produziert ganz einfach so dermaßen viel Inhalte, die man so übernehmen kann. Wenn es aber darum geht, rein themenspezifisch, also ein Einzelthema zu nehmen, auf das ich mich vorbereite, für das ich recherchiere, dann ist es ganz klar schon, dass es Tech ist.
Du hast mehrere Reiter immer geöffnet von deinem Browser, hast teilweise KI gezwungen, Deutsch zu reden, also im Sinne, dass du auch Originalstimmen schon sehr oft mit AI übersetzen liest.
Vor allen Dingen ging das aber in Los Angeles los. Und das ist der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, ein Demokrat. Wir hören rein, ich habe das durch eine KI laufen lassen, es ist entsprechend deutsch übersetzt, einigermaßen lippensynchron. Ich hoffe, das passt so für euch und dann sprechen wir uns gleich nochmal.
Ich möchte ein paar Worte zu den Ereignissen der letzten Tage sagen. Am vergangenen Wochenende haben Bundesbeamte groß angelegte Razzien an Arbeitsplätzen in und um Los Angeles durchgeführt. Diese Razzien dauern an, während ich spreche. Kalifornien ist mit der Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen nicht unvertraut, aber anstatt sich auf undokumentierte Einwanderer mit schweren Vorstrafen und Personen mit endgültigen Abschiebungsbescheiden zu konzentrieren, eine Strategie, die beide Parteien lange unterstützt haben, setzt diese Regierung auf Massenabschiebungen und nimmt wahllos hart arbeitende Einwandererfamilien ins Visier, unabhängig von ihren Wurzeln oder ihrem Risiko. Was gerade passiert, unterscheidet sich grundlegend von allem, was wir bisher erlebt haben. Am Samstagmorgen, als Bundesbeamte aus einem nicht gekennzeichneten Van in der Nähe eines Home Depot Parkplatzes sprangen, begannen sie, Menschen festzunehmen. Eine gezielte Aktion in einem überwiegend von Latinos bewohnten Vorort. Eine ähnliche Szene spielte sich ab, als ein Bekleidungsunternehmen in der Innenstadt durchsucht wurde. Bei anderen Einsätzen wurde eine US-amerikanische Staatsbürgerin, die im 9. Monat schwanger war, festgenommen, ein 4-jähriges Mädchen wurde mitgenommen, Familien wurden getrennt, Freunde verschwanden buchstäblich spurlos.
Hast AI Thumbnails erstellt, heute hast du verraten, dass man eine bestimmte Farbe benutzen muss, damit man 3% mehr kriegt, du nimmst gelb-schwarz.
Hexcode ist FAE914.
Und das klickt tatsächlich mehr. Wir haben die Medienhölle, wir haben Rot, Schwarz und Weiß. Also ich sollte es jetzt mal mit Gelb-Schwarz probieren?
Ja, es ist sehr, sehr nervig. Ne? Also ich wünschte, ich müsste bezüglich der Titel und der Thumbnails nicht so sehr diesen reißerischen Aufmerksamkeitsjournalismus betreiben. Aber um die Inhalte durch die Algorithmen zu bekommen, ist genau das leider nötig.
Du verdienst damit dein Geld. Hast du ein Team im Hintergrund?
Nee, das mache ich alles alleine.
Totale One-Man-Show?
Ja, komplett. Also Tech-Blog, ich mache 3 Podcasts die Woche und etwa 15, 16 Videos in der Woche.
Also Respekt, weil du hast heute offenbart, du bist auch nicht mehr der Jüngste. Du hast sehr früh schon angefangen mit dem Computerisieren. 5 Jahre vor deiner Geburt ist Star Trek als Serie entstanden. Da hat schon Kirk mit Computer kommuniziert und hat sozusagen per Spracheingabe über den Befehl Computer Wissen abgefordert.
Computer, letzte Nachricht empfangen und aufgenommen von Captain Kirk.
Gespeichert.
Bitte analysieren. Frage, ist es oder ist es nicht die Stimme des Captain?
Negativ. Eine gute Kopie.
Stimmenimitation?
Ja, mit 98% Wahrscheinlichkeit.
Sind wir jetzt tatsächlich, das ist das Motto dieser IFA hier, Future is Now, sind wir tatsächlich in dieser Zukunft von vor ja mittlerweile dann ja doch 60 Jahren?
Ich glaube, dass dieser Claim der diesjährigen IFA, The Future is Now, vielleicht ein bisschen anders geframed ist. Die Entwicklungen sind so rasend schnell. Es ist so schwierig, etwas vorherzusagen. Ich kann in einer gewissen Art und Weise Investitionen oder Produktroadmaps vorhersagen. Aber in dem ganzen AI-Bereich sehen wir Entwicklungen, die so rasend schnell gehen, dass jemand, der sagt, okay, in 6 Monaten weiß ich, wie das dort aussehen wird, dann kannst du auch eine Glaskugel polieren. Ja, das ist ähnlich seriös unterwegs. Wenn du nicht verstehst, wie jetzt der Status quo ist, wie sich jetzt Branchen positioniert haben, vorausblickend auch, dann kann es sein, dass du innerhalb von 2-3 Monaten überrollt wirst. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, auch zu verstehen, was im Jetzt stattfindet, damit man genau von dem, was da kommt, nicht überrascht wird.
Doofe Frage, aber was passiert jetzt gerade wirklich? Also man sieht einen Wettbewerb der KI-Modelle, aber ist das nicht auch größtenteils Marketing?
Bin ich hundertprozentig bei dir. Das, was jetzt gerade passiert ist, wie verdienen all diese Hersteller damit überhaupt Geld? Denn wir reden hier über Investitionen, die alleine von den großen 4 Playern, also wenn wir uns Microsoft, Google, Amazon und Meta anschauen, in 2026 so roundabout 650 Milliarden US-Dollar betragen. Die Branche an sich hat aber gerade mal irgendwie ein Umsatz, der ein Zehntel dessen ist. Und das ist ja noch immer noch nicht Profite. Im Moment ist das eine sehr, sehr spitze Zielgruppe, vor allen Dingen im Softwareentwicklungsbereich. Aber dem großen, breiten B2B sowie B2C-Markt haben sie noch nicht erschlossen. Irgendwann müssen auch diese Umsätze reinkommen. Irgendwann müssen sie damit Geld verdienen. Ansonsten ist das eine sehr, sehr riskante Wette, die ihnen auf die Füße fallen wird.
Da sind wir wieder bei Trump. Trump hat kürzlich, eingegriffen in den KI-Markt und auch selbst Mitarbeitern von Firmen, die keinen amerikanischen Pass haben, die Weiterentwicklung verboten.
Mythos 5 von Anthropic oder Fable 5, das war dann die Consumer-Variante, die auch ausgerollt wurde. Die haben sie halt nach 5 Tagen eingefangen.
ChatGPT 5.6 ist wohl auch irgendwie auf Eis.
Also das wird nach und nach an User ausgerollt. Mhm. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es in der Form so restriktiv behandelt wird von der Trump-Regierung im Moment, wie das, was mit Anthropic passiert ist.
Aber Fakt ist, das wird benutzt in einem Wirtschaftskrieg, obwohl die chinesischen Entwickler ja auch nicht schlafen. Die sind ja auf amerikanische Technologie gar nicht angewiesen.
Das ist insofern spannend. Ne? Der chinesische Ansatz ist ein Open-Source-Ansatz. Das heißt, die Modelle, die sind frei verfügbar. Tatsächlich ist gerade diese Woche, in der wir das hier aufnehmen, also die letzte Juniwoche, ist GLM 5.2 veröffentlicht worden. Das ist ein Open-Source-Modell, was, wenn man sie ganz runterladen würde, so etwa 1,5 Terabyte an Arbeitsspeicher benötigen würde. Tatsache ist, aber dieses kostenlose Modell liegt in etwa so auf dem Level wie Anthropic, wie Claude 4.6. Ja, und das wäre selbst vor einem Jahr noch nicht denkbar gewesen. Wir hatten das schon mal mit diesem DeepSeek-Moment vor etwa 2 Jahren, wo man gesehen hat, oh meine Güte, was machen die denn jetzt? Was die machen, die haben etwas empfunden, das nennt sie Distillation. Also das hat jetzt nicht irgendwie mit einer Schwarzbrennerei oder so zu tun, sondern die nehmen sich ganz einfach eins dieser großen Foundation-Modelle, ob es ein ChatGPT ist oder ob es ein Anthropic ist oder ein Google Gemini, und trainieren damit ihre Modelle. Ja, das heißt, die lassen die Vorarbeit machen und nutzen das wieder, um ihre Modelle zu trainieren, um die vielleicht auch kleiner zu machen. Und es stellt sich durchaus heraus, dass das eine Methode ist, die durchaus wettbewerbsfähig ist.
Du bist seit 17 Jahren genau an der Nahtstelle zwischen amerikanischer Wirtschaftsmacht, also US-amerikanischer und chinesischer in Taiwan. Hast du da keine Angst, dass du da zerrieben wirst?
Nein, ich glaube nicht. Ich sehe den Status quo von Taiwan heute nicht anders als vor 10 Jahren. Ich glaube, jegliche Eskalation im südchinesischen Meer bzw. der Taiwanstraße würde zu einem weltweiten Wirtschaftskollaps führen.
Und ja gut, das haben die beim Iran auch ignoriert, ne?
Ich glaube, das ist Kindergeburtstag, welchen Impact der Iran-Krieg hatte auf die globale Wirtschaft. Wenn wir uns anschauen, was passiert, wenn das Land von den globalen Lieferketten abgeschnitten wird, das für etwa 90-95% von den besten Halbleitern, also die aktuellsten Generationen und im sehr allgemeinen Bereich etwa von 60% der weltweiten Halbleiterproduktion zuständig ist. Dann geht es nicht darum, welche Halbleiter in deinem Mikrofon oder in deiner Kamera sind oder in deiner Smartwatch. Ja, das sind ja eigentlich in einer gewissen Art und Weise, könnte man sagen, Luxusgüter, da gibt's noch. Sondern dann geht es auch darum, welche Halbleiter Schrauben Huber auf der Schwäbischen Alb in seinen Produktionsmaschinen verbaut hat, weil die auch aus Taiwan kommen werden. Ne? Die wenigsten machen sich da, also mittlerweile Gott sei Dank schon mehr, aber machen sich ganz einfach Gedanken darüber, welch fundamentales Glied in dieser Wertschöpfungskette Taiwan darstellt. Ohne Taiwan geht das nicht.
Also ich vertraue dir, dass du die richtige Wahl getroffen hast und wünsche dir auch viel Glück. Aber dennoch ist ja die Frage, du hast hier eine interessante Empfehlung gegeben. Weg von KI, so habe ich das verstanden. Macht euren eigenen Laden irgendwo auf in irgendeiner Straße. Da seid ihr unabhängig von irgendwelchen Algorithmen, irgendwelchen KI-Firmen, von irgendwelchen Halbleitern. Das ist aber so eine Empfehlung. Ja, das kann man machen, wenn man irgendwie... ich sag mal, ein Gewerbe hat, das Seife herstellt, ne? Aber Mercedes würde es doch so einen Tipp nicht geben, oder?
Mercedes muss man auch so einen Tipp nicht geben. Es gibt natürlich einfach globale Brands, die sind davon nicht unbedingt betroffen. Gehen die auf eine Plattform, ist die Brand an sich, dieses anonyme Gebilde, sich hinter einer Marke zu verstecken, so groß, weil auch so traditionell aufgestellt. Und natürlich verkörpert sie dann auch jeweils etwas. Ob es ein Coca-Cola oder ein Adidas oder ein Mercedes-Benz ist. Ja? Wenn es eine neue Plattform gibt und die fangen auf dieser Plattform an, dann haben sie einfach schon Millionen Follower am nächsten Tag. Ja, über die muss man sich keine Sorgen machen in dem Bereich. Also wie sie auf solchen Plattformen Kundinnen und Kunden erreichen. Wir müssen uns eher Gedanken darüber machen, was machen Fachhändler, auch Einzelhändler in unseren Innenstädten. Wir haben den Tod der Innenstädte in den letzten 20 Jahren erlebt. In den 90er Jahren kamen die ersten Malls auf. Das hat schon mal riesen Druck auf die Innenstädte, genau wie die Multiplex-Kinos auf die einzelnen Kinos einen riesen Druck ausgeübt haben. Und jetzt haben wir parallel dazu einfach noch seit 20 Jahren Online-Shopping. Und jetzt haben wir Distributionskanäle von Creatern und Influencern, die Inhalte vorschlagen. Kauf dir das hier bei mir. Was im Grunde genommen eine Verlängerung von Teleshopping von vor 30 Jahren. Es ist ja auch nichts großartig Neues.
So kam ich mir heute auch irgendwie ein bisschen vor übrigens.
Ja, es ging mir ähnlich in dem Moment. Also was ich damit sagen möchte ist, und deswegen habe ich dieses Beispiel von Tradition und von generationenübergreifenden Geschäften erklärt. Es gibt in Taipei, in meiner Wahlheimat, einen Computerstore beziehungsweise einen kleinen Laden innerhalb von hunderten Computerstores, die wir alle in einem Distrikt haben. Und da gehe ich halt immer hin, wenn ich Probleme mit meinem NAS habe, also mit meinem Netzwerkspeicher. Und als es darum ging, mir irgendwie nach 13, 14 Jahren mal einen neuen zu kaufen, bin ich da hingegangen. Der sah dann hinten den Aufkleber von sich drauf und sagte so, wow, den hast du ja hier gekauft. Ich sage, ja natürlich, alles war sensationell gewesen. Und deswegen komme ich wieder zu euch hin. Ich mag es, wenn man eine Vertrauensbasis da hat, wenn man ein bekanntes Gesicht sieht, wenn es Menschen sind, die einen vielleicht nicht nur wie, oh, hoffentlich kauft er das jetzt schnell und ist wieder hier schnell draußen aus dem Laden, das so interpretieren. Sondern die einfach darüber nachdenken, was ist denn, wenn der hier ein gutes Erlebnis hat, dann wird er es anderen erzählen. Und dann kann sich das natürlich auch ins Digitale ausweiten. Ich mache ein Foto davon, übrigens habe ich da gekauft. Ne? Super, hallo hier, mein direktes Netzwerk, meine Familie und Freunde. Wenn ihr da was haben wollt, guckt euch das mal hier an. So funktioniert das in der Offline-Welt auch. Ja, seit der Menschheitsgeschichte, ja, seitdem wir meinten, okay, wenn wir hier in den Jagdgründen, da gibt's halt ein paar mehr Rehe als in den anderen, müssten wir besser im Sommer da vorbeigehen. So läuft es, ne? Also diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die wir haben. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Fund, was Fach- und Einzelhändler haben, was sie aber leider nicht ansatzweise ausnutzen. Auch das bedeutet, dass man ins Digitale verlängern kann. Niemand hält dich davon ab, nicht einen tollen YouTube-Kanal zu machen, in dem du deine Leidenschaft erklärst, warum du, sag mal, jetzt diesen speziellen Vinyl-Schallplatten-Fachhandel hast und warum der so toll ist. Ne? Also das kannst du tagtäglich machen. Da brauchst du keine Marketingagentur für, sondern du kannst loslegen. Kann natürlich nicht jeder. Jeder traut sich nicht, sich so in die Öffentlichkeit zu packen. Aber viele, viele machen das. Und wenn du dich nicht traust, in den direkten Kundenkontakt zu gehen, was ja letztendlich auch nichts anderes ist, als wenn ich ein Video davor machen würde, dann hast du, glaube ich, sowieso im Verkauf oder Vertrieb nichts zu suchen.
Hat der Held der Steine gemacht als Klemmbausteineverkäufer in Frankfurt Main?
Wunderbares Beispiel für Held der Steine. Es gibt ein paar spannende Aquarienfachhändler. Ich habe mich heute Mittag hier auf dem IFA Kickoff Day noch zu einem unterhalten, der Heimkinos einrichtet, der das alles nur noch mit Termin vorher macht, ja, Beratungstermin etc. komplett ausgebucht ist. Es gibt diese Nischen. Ja. Wenn du das Gleiche machst wie alle anderen, dann musst du dich halt einfach auch mit allen anderen in den Wettbewerb stellen. Wenn du vielleicht ein bisschen versuchst rauszustechen und begreifst, wie wichtig Lokalisierung auch ist, ja, dass du in deinem direkten Umfeld vielleicht erstmal zusiehst, dass du die Nummer eins am Platz bist, um daraus vielleicht aufzubauen. Ich glaube, dann ist das etwas, was nachhaltiger ist als jedes Investment in eine SEO-Agentur oder in eine Medienagentur, die dir sagt, okay, damit dein TikTok-Video jetzt so erfolgreich wird, musst du das so und so machen.
Aber dann muss man es auch so machen wie du, nämlich gelb auf schwarz. Im Thumbnail, ne? Aber jetzt möchte ich an deinem eigenen Widerspruch erinnern. Du hast neulich mit Entsetzen dich empört darüber, dass du glaubst, dass deine Kritik an Trump den YouTube-Algorithmus quasi runtergerankt hat bei dir.
Rage Against the Machine Learning ist angesagt, denn ich rege mich ein wenig über den YouTube-Algorithmus auf. Denn dieser YouTube-Algorithmus, der tut nicht nur dem wunderbaren Better Beyond Channel richtig weh, sondern auch meine.
Und kannst du das wirklich mit Bestimmtheit sagen oder ist das vielleicht auch nur eine Koinzidenz, dass das also durch Zufall parallel ist?
Wenn das nur bei mir gewesen wäre auf dem Kanal, dann hätte ich gesagt, okay. Also ich habe es mir 6 Wochen angeschaut, bevor ich damit überhaupt in die Öffentlichkeit gegangen bin. Mittlerweile hat sich durch einige Anpassungen ja so ein bisschen eingependelt. Ich versuche das dann natürlich zu kompensieren. Aber das Spannende war, dass nicht nur deutschsprachige, sondern auch englische und US-amerikanische Kanäle, die eher so die progressiv-liberale Position eingenommen haben, wenn es darum geht, die Entwicklung der Trump-Regierung zu kommentieren, genau Ähnliches erlebt haben. Nicht nur genau wie ich, sondern auch genau in dem ähnlichen Zeitraum, wann es losging. Und dann denkst du dir, meine Güte, okay, wie viele Zufälle können hier auf einmal kommen? Ne? Wie gesagt, mittlerweile habe ich es versucht zu kompensieren. Das geht auch ganz gut. Ich habe natürlich das große Glück gehabt, dass ich eine tolle Community auf YouTube habe, die trotzdem jeden Tag diese Videos schauen. Und dadurch, dass die durchaus in einem relevanten Bereich ist, so wie sie gewachsen ist, trifft mich das nicht so hart. Mich hat das einfach nur getroffen, um das auch wieder zu erklären. Ne? Ich rede andauernd über Abhängigkeiten, bin natürlich in einer Abhängigkeit auf YouTube. Aber das ist ja nicht das Einzige, was ich mache. Ich habe ja genauso noch ein Newsletter und einen Podcast, die auch monetarisiert werden. Ich mache Veranstaltungen wie hier auf der IFA.
Das ist du ganz, hast auch Kanalmitglieder, die dich unterstützen.
Genau, ich habe Kanalmitglieder, mittlerweile über 500, die mich wirklich monatlich unterstützen. Das ist schon irre. Ne? Aber nochmal, das ist wieder dieses wunderbare Beispiel. Wie cool ist es denn, wenn du, du machst irgendwo ein kleines Weinstüblein auf und du hast jeden Monat 500 Leute, die bei dir vorbeikommen und sagen, alles klar, da gehen wir hin. Das ist diese direkte Verbindung. Ne? Die kommen offensichtlich wieder, weil sie bei dir etwas finden, was sie gut finden. und das gerne haben und dich gerne dabei unterstützen. Und so da müssen wir wieder hin. Denn so funktioniert Wirtschaft und so funktioniert auch Verkauf. Du kannst natürlich einmal verkaufen. Taiwan musste das lernen, das gesamte Land. Taiwan war in meiner Jugend als Billig-Kitschland war Made in Taiwan verschrien. Und irgendwann haben die mal gemerkt, hey, wie cool wäre es denn, wenn wir den Deal nicht nur einmal machen und richtig abkassieren, sondern immer und immer und immer wieder, weil wir auf einmal Qualität bieten. Und das ist der große Unterschied.
Ich würde das gerne so stehen lassen. Du hast auch immer bei deinen Videos, so zumindest bei den Trump-Videos, so eine positive Nachricht zum Ausklang, damit man nicht ins Bett steigt mit so einem bösen Gefühl, die KI übernimmt uns alle, beziehungsweise wird eingesetzt, um uns zu unterdrücken, abhängig zu machen. Aber dennoch, bei allem, jetzt müssen wir kurz mal... Bei allem, was man der KI negativ unterstellt, dass sie die Weltherrschaft übernimmt, es ist schon ein geiles Tool, oder?
In jeglicher Form. Es ist natürlich auch, ja, ich mache hier jetzt auch Erbsen- oder Kirschenpickerei, der Cherry-Picking, so, ich komme mit Deutsch und Englisch gar nicht mehr klar gerade. Erbsenzählerei, so. Es gibt irre Entwicklung durch KI in der Medizin. Krebsfrüherkennung, ja, wo Röntgenbilder durchgeschoben werden und Anomalien entdeckt werden können, wenn es um Materialforschung geht, wo ich auch mal die Möglichkeit habe, 10.000 chemische Verbindungen mit anderen 10.000 zu matchen, ja.
Ja, oder selbst bis hin zum Journalismus, wo man einfach irgendwie 3 Millionen Dokumente durchforsten kann. Ne?
Es ist sensationell, die Recherche, die ich zur KI-Blase am letzten Sonntag veröffentlicht habe, das sind so 25, 30 Seiten. Ja, ich habe damit vor 3 Monaten angefangen. Aber es kam immer mehr und mehr Quellen hinzu. Meine Quellenliste ist einfach 1/2 Kilometer gefühlt lang. Das dann gegenchecken zu lassen, die Möglichkeit zu haben, dass ich meinen Text nehmen kann und ich haue es nochmal durch ein Large Language Model. Ich sage, und hier sind die Quellen. Kannst du das mal bitte alles nochmal gegenchecken? Passt das alles so mit den Quellen? Wie ist das für dich? Und dann waren lustigerweise auch noch 2, ich würde nicht sagen Fehler, aber das wäre missverständlich gewesen. Ne? Und dann war ich super happy gewesen, dass ich das nochmal hatte, dass das nochmal das nachchecken konnte. Das wäre für mich so als Einzelkämpfer ansonsten in der Form nicht möglich.
Hast du noch eine KI, die deine KI nochmal kontrolliert?
Nochmal, es sind so Eskalationsstufen, die ich nutze. Ich liebe Recherchen mit Perplexity, weil immer auf Originalquellen verwiesen wird. Ich bekomme das ganze Quellenverzeichnis sofort geliefert und dann hast du natürlich einen tollen Start dann damit. Ne? Ich liebe es, gewisse Sachen einzusprechen, dass ich erst vielleicht über eine Tonspur rangehe, weil ich auch Gedanken habe, lasse die transkribieren, packe die mal in eine KI hinein und sag, zieh mir mal die Essenz daraus, was ich da gesagt habe, weil das kann ich ja nicht 1:1 in den Text hineingießen. Und das hilft mir dann wieder, um meinen Text zu schreiben. Also ich mache meine Thumbnails mit einer KI.
Mit welcher machst du das?
Mit ChatGPT. Tatsächlich habe ich jetzt gerade den Stil umgesetzt. Beziehungsweise umgebaut, weil das zu sehr nach KI mit der Zeit wurde. Es wurde immer wahnsinniger. Und ich habe dann zwar nicht von vielen, also ich meine, wenn sich von 30.000 Leute 2 melden, dann ist das nicht viel. Aber die sagten, ja, das ist uns ein bisschen zu viel KI-Slop.
Aber würde passen, weil dein Lieblingswort ist, kannst du mal durch eine KI jagen, deine ganzen Texte ist Wahnsinn.
Ja.
Ist dir das schon mal aufgefallen? Welch ein Wahnsinn, sagst du sehr oft.
Was ein Wahnsinn. Wie sind wir da nur hingekommen? Man kann sich diesen Wahnsinn echt nicht mehr ausmalen. Und das können aber tausende andere in Los Angeles nicht mehr. Schaut euch das mal an.
Es ist schon absoluter Wahnsinn, was in den letzten 12 Monaten passiert ist.
Die Nummer ist ein kompletter Wahnsinn. Die Nummer ist für Menschen geschaffen wie hier auf diesem Foto. Was ihn wirklich hätte aus dem Konzept bringen sollen, das war das, was den ganzen Tag über in der Hauptstadt passiert ist. Schaut euch mal diesen Wahnsinn hier an.
Aber der Wahnsinn geht ja weiter in den USA. Das heißt, wir müssen uns wieder mal über Donny, Elon
und vielleicht auch über ein paar Wählerinnen und Wähler von denen unterhalten.
Das ist ein guter Punkt. Aber nochmal, da ist es mir selber aufgefallen, obwohl das ja wirklich ein verschwindend geringer Anteil an Kritik war. Also habe ich mir das nochmal neu überlegt, habe ich mit Claude unterhalten eine halbe Stunde und habe ein neues Design dann gefunden für meine Thumbnails und habe dann den Prompt in Claude machen lassen, um den dann in ChatGPT zu nutzen, um deren Stable Diffusion Modell für sehr, sehr simple Thumbnails zu machen. Ich nutze das. Ich bin unfassbar unbegabt, wenn es darum geht, in irgendeiner Art und Weise was zu malen, zu zeichnen. Ich kann es nicht. Meine Mutter ist total die Künstlerin, wenn es darum geht. Ich kann es überhaupt nicht. Aber ich kann es mir vorstellen, wie es auszusehen hat für mich persönlich. Und dann ist es natürlich toll, wenn du, was ich auch hier auf dem Vortrag hatte, diese Natural Language Interaction mit einer Maschine zu betreiben. Das hilft mir irre.
Die ich jetzt unheimlich spannend finde, weil sie dich vorher noch nicht kannten, die anderen wissen, wo man dich findet, vielleicht die eine Adresse, wo man alles über dich hat.
Ich glaube, metacheles.de, mein Blog, Newsletter und Podcast, alles drei in einem, das sagt eigentlich am meisten darüber aus. Aber ansonsten, wer meinen Namen googelt, ich habe das Glück, dass ich der Einzige bin weltweit mit dem Namen. Von daher werdet ihr über mich stolpern.
Obwohl du heute bekannt hast, lange nicht mehr gegoogelt zu haben, empfiehlst du jetzt googeln, ja?
Ja, auch lustig, ne? Auch lustig. Ja, man konnte natürlich auch bei ChatGPT oder bei Gemini oder Claude, mein Lieblingsmodell im Moment, genauso reinpacken wie bei Perplexity. Aber wir sind ja oft noch in dieser Welt unterwegs. Menschen gehen nicht explizit auf Google oder Bing oder wie auch immer, sondern die geben die Suchanfrage oben in die Browserzeile ein. Ja, und dann kommen sie auf die voreingestellte Suche ihres Browsers. Da kann sich auch übrigens jeder hinterfragen, was er da nutzen möchte, ob es da nicht vielleicht auch ein paar andere Einstellungen gibt.
Ich schlage vor, wir machen hier einen Cut und sehen uns nochmal auf der IFA. Da bist du ja schon seit ewigen Zeiten sowas auch wie ein Markenbotschafter, ne? Kann man das so sagen?
Ja, ich bin ein großer Freund der IFA. Ich mag diese Veranstaltung. Ich liebe es, wie sie sich in den letzten 2-3 Jahren verändert hat, sehr bewusst verändert hat. Und ja, es sind da auf einmal Leute am Ruder, die wissen, wie man ein Event macht. Und die IFA und eine Messe ist nun mal ein Event.
Und diesmal, wir wollen auf den Funkturm kommen, der wird 100 Jahre alt. Da hatte nämlich Einstein ursprünglich mal einen sehr wichtigen Satz gesagt, den viele vergessen haben, manche erinnern sich daran, denn es die Techniker sind es, die wahre Demokratie erst möglich machen. Ne? Ja. Und vielleicht können wir dich ja dazu einladen, noch ist es nicht ganz klar, ob wir da hoch dürfen. Aber
Da könnt ihr mich nicht zu einladen. Ich habe eine unfassbare Höhenangst, da werdet ihr mich nicht hochkriegen.
Gut, dann machen wir das unten.
Da, wo bist du unten machen, wo Albert Einstein auch diese tolle Rede, die man übrigens auch findet, das kann ich sagen, YouTube oder wie auch immer, wo er unter anderem über das Radio gesprochen hat und was wirklich sensationell ist und eine Demokratierede ist.
Ja. Liebe Ahn und Abwesende.
Es ist göttlich. Was ein toller Typ das war.
Ja. Erstmal bis hin vielen Dank und bis demnächst.
Gerne, ich freue mich. Danke.
Selling in the age of AI. Und auch dazu ein kleines Intro. Der Handel, wie wir ihn kennen, steht natürlich unter Druck. Nicht schrittweise, sondern grundlegend. Also KI verändert, wie Kaufentscheidungen entstehen. Kundinnen und Kunden wechseln einfach nahtlos zwischen den einzelnen Kanälen und der stationäre Handel. Ja gut, ist nicht mehr ganz selbstverständlich relevant. Ja, muss sich da auch neu beweisen. Das ist jetzt auch nicht nur eine Phase, sondern ein Moment der Neupositionierung. Und wer jetzt seine Rolle in diesem Marktumfeld versteht, kann aus Unsicherheiten einen echten Wettbewerbsvorteil eben auch machen. Und diese Session zeigt, wie Fachhändler genau das tun und was das für die Zukunft der Consumer Electronics bedeutet. Wir freuen uns auf einen echten Experten auf diesem Gebiet. Er ist einer der Top-Tech-Analysten und auch digitalen Vordenker in Deutschland, beschäftigt sich seit mehreren Jahrzehnten mit der Frage, wie Tech unsere Zukunft verändert. Bitte einen Riesenapplaus, hier ist Sascha Pallenberg.
Ich hab ein bisschen... bisschen viel mitgebracht auf die Bühne. Bin auch nicht davon ausgegangen, bis vor einer halben Stunde, dass ich hier noch mit einem Printmagazin auf die Bühne kommen werde. Aber werden wir gleich zu kommen. Vielen Dank dafür erstmal. Jetzt meine Güte, ob ich jetzt die ganzen Ansprüche, die ihr an mich haben werdet, überhaupt in 20 Sekunden noch erfüllen kann. Ja, mein Name ist Sascha Pallenberg. Danke für den charmanten Hinweis, dass ich seit dem letzten Jahrtausend das Netz mit allerlei Sachen vollschreibe, insbesondere über technologische Entwicklung. Die letzten 18 Jahre lebe ich davon in Taiwan, eine ganze Zeit lang, 15 Jahre lang in der Hauptstadt in Taipei gelebt, direkt von dort einfach auch über die aktuellen Entwicklungen gesprochen. Ein ziemlich großes Tech-Blog mal gehabt mit Mobile Geeks. Wir haben so im Monat 6-7 Millionen Menschen erreicht über die verschiedensten Distributionskanäle. Und irgendwann rief mal im Juni 2016 jemand bei mir an und sagte, ja, der Mann mit dem Schnäuzer hat gesagt, ich soll den mit der Kappe anrufen. Ich weiß nicht, wer noch den letzten CEO von der Daimler AG kannte, das war Dieter Zetsche. Dann bin ich mal 4 Jahre lang auf die dunkle Seite der Macht gewechselt in die Unternehmenskommunikation eines Automobilherstellers und habe mich darum gekümmert, wie wir die digitale Transformation hinbekommen werden. Aber darüber wollte ich nicht unbedingt mit euch reden, sondern ich mache so ein bisschen Partypooper heute hier. Das tut mir jetzt so ein bisschen leid für die diversen digitalen Distributionskanäle. Aber ich drehe das Rad der Zeit so ein klein wenig zurück in einer Welt, in der sehr, sehr starke dynamische Entwicklung, insbesondere im Bereich AI, es sehr, sehr schwierig machen, überhaupt noch vorhersagen zu können, wie sich unsere Welt entwickelt wird. Ne? Das Beispiel gerade von Phyllis bezüglich TikTok war sehr, sehr spannend. Also wie schnell bin ich auf Märkten, wie schnell lerne ich aus selbigen, welche Wettbewerbsvorteile hole ich mir dadurch. Das ist, glaube ich, aber einfach auch für viele, gerade im Retail, nicht ganz so einfach. Insbesondere, wenn wir in den Fachhandel hineingehen. Wie ich schon sagte, ich bin ein bisschen älter. Ich habe, da gab es noch kein digitales Verkaufen. Ne? So sah mein erster Rechner aus. Beziehungsweise sah das Betriebssystem meines ersten Rechners aus. Okay, ich habe ein bisschen gelogen, davor hatte ich noch einen gehabt. Ein ZX81, der hatte noch kein DOS gehabt. Und da haben wir uns also mit Textinterfaces und mit Keyboards rumgeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, die, glaube ich, 5 Kilogramm gewogen haben und die auch nach 30 Jahren noch funktioniert. Ne? Stichwort Sustainability. Das war auch rein hardwaretechnisch, zumindest bei Ein- und Ausgabeinstrumenten durchaus gegeben. In der Zeit haben wir nichts online verkauft. Online war relativ schwierig. Ich weiß nicht, wer sich noch in der Welt der Akustikkoppler aufgehalten hat, wo noch so das Telefon draufpacken musstest und wo sich dann auf dem Monitor einfach Text aufgebaut hat. Also das Pre-World Wide Web. Das hat sich natürlich alles irgendwann geändert, als wir meinten, das wäre ein toller Desktop-Hintergrund. Microsoft kam damals mit Windows XP raus. Okay, kann ich natürlich auch noch Windows 95 nennen, aber bezüglich der Marktdurchdringung, war das so der Bereich, wo wir weltweit so in etwa die erste Milliarde PCs verkauft haben und sich die Industrie gedacht hat, oh meine Güte, wo geht die nächste Milliarde an Endgeräten hinein? Ne? Also wir sind alle mehr oder weniger in der Zeit zu Pixelschubsern geworden. Grafische Benutzeroberfläche, wir haben eine Maus in die Hand gedrückt bekommen, obwohl die auch schon 30 Jahre alt war und dachten, wir haben das jetzt hier alles richtig drauf, weil wir wussten, okay, so kann ich eine Datei löschen und so kann ich so einen Rechner wieder runterfahren. Was aber jetzt passiert, ist so evolutionär, weil das, was ihr hier seht, ne, das sind Entwicklungen, wie gesagt, Maus ist so Mitte der 60er Jahre entwickelt worden, grafische Benutzeroberflächen, Rank Xerox, das war eigentlich so, was man heute vielleicht bei Google X-Labs verordnen würde, das war so wirklich so die Innovationsschmiede des Silicon Valleys Anfang der 70er Jahre. Alan Kay ist ein ganz, ganz wichtiger Innovator, der nachher von Apple gekauft wurde, der maßgeblich an der Entwicklung des iPads dran beteiligt war und der schon im Ende der 60er Jahre im Grunde genommen ein iPad entwickelt hat und patentieren ließ, weil er meinte, damit wird er den Bildungsmarkt revolutionieren. Warum sollen die Kids mit 5 Kilogramm Bücher durch die Gegend laufen, jeden Morgen zur Schule, die in dem Moment des Druckes schon outdated sind, wenn wir nicht eine Möglichkeit haben, den vielleicht irgendwie, der hat es genannt, a digital PC for all ages, so in der Richtung ging das. Und letztendlich ist es dann das iPad geworden, weil er diese Story dann damals Steve Jobs erzählt hat. Aber wie gesagt, das ist eine uralte Kiste, ne? Grafische Benutzeroberflächen, bitte? Ich habe auch noch gar nicht geklickt. Ich dachte schon. Kommt aber gleich. Also wie gesagt, die Geschichte ist etwa 50 Jahre alt, grafische Benutzeroberflächen, und wir haben uns mehrere Jahrzehnte darauf eingerockt. Unser Smartphone ist letztendlich auch nicht großartig anders. Ne? Eine Smartphone-Benutzeroberfläche sieht nicht anders aus, als wenn ihr unter macOS den Finder aufmacht oder unter Windows den Datei-Explorer. Also wir haben viele Apps nebeneinander, viele untereinander, Ordner und so weiter. So sieht das auf eurem Smartphone, ob es jetzt iOS oder Android ist, genauso aus. Jetzt bewegen wir uns aber langsam in eine Welt hinein, die das Ganze, was wir über diese Jahrzehnte gelernt haben, Wolle nehmen wird und hinterfragen wird. Die Art und Weise, wie wir mit Rechnern uns unterhalten. Und das sind Natural Language Interaction Plattform. Und ohne zu sehr jetzt hier auf so einer Geschichte wie Copilot oder so rumzureiten. Kennt jemand den hier? Du kennst den. Kennt ihr auch diesen Screenshot oder diesen Film, aus dem der stammt? Sehr gut. 2013er Film nennt sich Her mit Joaquin Phoenix. Kann ich euch wirklich allen empfehlen, was ihr unbedingt schauen wolltet. Denn das dürfte einer der visionärsten Filme, den es überhaupt in diesem Bereich gibt, sein. Was die getan haben, ist im Grunde genommen 99% von dem Szenario, in dem wir uns jetzt befinden, schon vorherzusagen. Ihr habt vor 10 Jahren erlebt, als Siri auf den Markt kam, 12 oder 13 Jahre oder so, ne? Und wir das alles ganz, ganz toll fanden und gesagt haben, hey Siri, wie lang ist die Golden Gate Bridge? Und das Ding hat geantwortet, weiß ich nicht, 1400 Meter. Und was das dann nachgeguckt, das stimmte auch noch. Und das hast du dann 2, 3 Mal gemacht und hast halt Siri nie wieder genutzt, außer um Alarm zu stellen. Ne? Genau die Geschichte mit den Smart Home Assistants, als Alexa in den Bereich hineinkam, war bei aller Liebe in irgendeiner Art und Weise an so ein Produkt das Wörtchen smart dran zu packen, ist schon ein übler Frevel, denn die Dinger sind einfach strutzendulle im Vergleich zu heutigen Assistenten. Das hat sich da so ein bisschen geändert, als OpenAI seine Voice Assistants eingeführt hat, so vor 2, 2,5 Jahren. Und deswegen kommen wir auch wieder auf diesen Film. In diesem Film lässt Joaquin Phoenix sich einen persönlichen AI-Assistenten bauen, customizen komplett, und hat dann einen kleinen Knopf im Ohr und läuft halt den ganzen Tag mit dieser Stimme im Ohr rum. Und die reden die ganze Zeit und es ist einfach auch eine extrem tolle Stimme. Und während des Films verliebt er sich in seinen Voice Assistant. Was insofern ganz, ganz spannend ist, ist insbesondere in Japan, ist es gar nicht so weit hergeholt, dass Menschen sich zum Beispiel mit ihrem digitalen Avatar vermählen wollen. Ne? Hat eine ganze Menge damit zu tun, wie man im Shintoismus Beziehungen zu Maschinen aufbauen kann. Aber in diesem Film ist das alles ein bisschen anders. Er verliebt sich dann in diese Stimme hinein und die holen dann irgendwie auch noch so ein Surrogate an, also im Grunde genommen eine physische Kopie dieses Voice Assistants, diesen Avatar, damit die sich einfach auch mal ein bisschen betatschen können und so. Was hier spannend ist, ist, vor 2,5 Jahren, als OpenAI mit seinem ersten Voice Assistant auf den Markt gekommen ist, hörte sich die Stimme dieses Voice Assistants verdammt nochmal sehr ähnlich der Stimme von Scarlett Johansson an. Und Scarlett Johansson war die Stimme in dem Film Her. Und ratet mal, wer nichts davon wusste, dass OpenAI ihre Stimme genutzt hat. Richtig, Scarlett Johansson. Die hat natürlich dann OpenAI verklagt. Das ist erstmal so ein Klassiker des Silicon Valleys. Ne? Das ist die klassische Let-It-Burn-Strategie. Erstmal entsprechende Tatsachen schaffen und dann mal sehen, wer uns nachher verklagt. Also die haben ihre Stimme genommen. Mittlerweile nutzen sie ihn nicht mehr. Aber das, was ihr heute mit Voice Assistants machen könnt, das ist zu 99,9% da, wo dieser Film war, vor 13 Jahren, ne, vor nicht einmal 13 Jahren. Es gibt Science-Fiction-Filme, die wurden vor 60 Jahren gemacht und denkst dir, meine Güte, wir werden in 3000 Jahren nicht da sein, was die vorher gesagt haben. Aber diese Geschichte läuft und das ändert die Art und Weise, wie wir mit Computern, wie wir mit Maschinen interagieren werden. Und das ändert vor allen Dingen die Art und Weise, wie Menschen dann, und jetzt kommen wir zum Retail, auf eure Produkte oder auf eure Distributionskanäle kommen, auf eure Verkaufskanäle, überhaupt von euch erfahren werden. Das ist eine Statistik, die ist 4 Jahre alt. Die zeigt an, wie viele Suchanfragen im klassischen Google, im klassischen Suchmaschinenbereich überhaupt nur noch auf einen Klick führten. Und das war damals schon ein Drittel. Und jetzt stellt euch vor, wie sich das weiter eskalieren wird. Jetzt habt ihr oben diese AI-Wrap-Ups von Google, alle möglichen Embedded Widgets und Quora und Gute Frage. Das heißt, die wollen euch ja nicht aus dem Ökosystem hinauslassen. Wenn du auf einen Link klickst, bist du bei Google raus. Und das möchte Google ja nicht. Es sei denn, du klickst auf einen Link, wo Google dann in irgendeiner Art und Weise von partizipiert und daran verdienen kann, weil es auf die eigenen Online-Shops geht. Und in dieser Welt, in der wir auf einmal erleben müssen, dass Algorithmen ganz, ganz anders unsere nicht nur Kaufentscheidungen bestimmen, sondern die Art und Weise, wie diese Entscheidungen auch dann letztendlich zu einem Klick auf eine Webseite führen können. Weil über die letzten 20 Jahre haben die alle versucht, mit ihren Online-Shops irgendwelche SEOs zu hiren und zu sagen, hey, ich möchte gerne unter den Keywords X, Y und Z ranken. Und das funktionierte. Das ist jetzt vorbei mit Large-Language-Modellen. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal auf Google war. Wenn ich eine Recherche machen will, dann haue ich Perplexity an und schaue, was das Ding rausspuckt. Und das Problem ist ganz einfach, diese Datenbasis von diesen Modellen, die kannst du dann einfach nicht mehr so infiltrieren. Also dieses sogenannte Search Engine Marketing oder Search Engine Optimization, das ist mit so großen Large Language Modellen immer und immer schwieriger. Was übrigens auch spannend ist, die Art und Weise, wie ich gefunden werde. Wenn wir jetzt gerade uns das nochmal anschauen, was bei TikTok gezeigt wurde. TikTok heißt in China Douyin. Und diese Variante ist gerade in Bezug auf Geolocation nochmal eine Ecke schärfer eingestellt. Ich habe im letzten Jahr auf der IFA einen Vortrag gehalten, was diese KIs mit uns machen, was diese Algorithmen mit uns machen. Und da habe ich ein Video gezeigt von einer Brücke in Shanghai. Und unter dieser Brücke in Shanghai sitzen so roundabout 200-300 Streamerinnen. Nicht, weil die Brücke so wunderschön ist, ne? Die ist mal nämlich grottenhässlich gewesen, sondern ganz einfach, weil über die Geolocation festgelegt wird, ganz genau, wo sie sich befinden in Shanghai und an welche potenzielle Zielgruppe ich dann ihren Inhalte ausspiele. Und die Tatsache, unter der Brücke waren sie näher an einem Viertel gewesen, was ein höheres durchschnittliches Einkommen hatten. Und dadurch konnten sie natürlich ihre Produkte in eine ganz andere Zielgruppe hinein rein distributieren. Die wichtigste Frage bei all dieser Geschichte ist einfach auch noch, wem gehören letztendlich die Daten? Gerade wenn wir uns anschauen, was in den letzten 1,5 Jahren, und ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber da passiert ist, da gab es den einen oder anderen richtigen Einschlag, aber auch die ein oder andere richtig tolle Entwicklung für diejenigen, die unsere Gatekeeper sind in diesem Bereich. Bei Microsoft gingen auf einmal die vierteljährlichen Umsätze komplett durch die Decke. Vor allen Dingen, weil sie in AI-Infrastrukturen rein investiert haben. In der Zeit haben sie aber auch irgendwie so 10.000 Angestellte entlassen. Was aber auch spannend ist, und das dürfen wir nicht unterschätzen, ist, dass es in den USA einen sogenannten US Cloud Act gibt. Und dieser US Cloud Act sagt einfach, Moment mal, es ist völlig egal, wenn du ein US-Unternehmen bist, was irgendwo in Deutschland oder Europa unterwegs ist und wir möchten ganz gerne auf die Daten zugreifen im Rahmen dieses US Cloud Act, dann passiert das. Die USA, die erkennen zum Beispiel nicht den Internationalen Strafgerichtshof an. Und da kommen die Richterinnen und Richter des Internationalen Strafgerichtshofs im letzten Frühjahr an ihre Rechner dran, wollen ihre Outlook-E-Mails aufmachen, buff, und ging nicht mehr. Ist zu. Abgeschnitten worden, sanktioniert worden von den Vereinigten Staaten, kam nicht mehr ein Outlook dran. Diese Richterinnen und Richter können keine Zahlungssysteme im Kreditkartenbereich mehr nutzen, weil Visa, American Express, Mastercard und Co. natürlich auch US-amerikanische Infrastrukturen sind. Die können nicht mehr bei Amazon was kaufen, die können auch nicht mehr bei eBay was kaufen und so weiter und so fort. Also es ist ein riesengroßes Problem. Das versuchen einige deutsche Firmen natürlich auch zu umgehen, indem sie Cloud-Dienste bei uns hier anbieten, wo dann entsprechend Unternehmen ihre Daten hosten können. Nur das Problem ist, wenn du das dann auch noch auf einer entsprechenden US-amerikanischen Software machst, dann funktioniert die Geschichte auch nicht. Ich habe das dann irgendwann mal auf LinkedIn gepostet. Da hat sich dann der CEO von Delos gemeldet, das ist ein Tochterunternehmen von SAP, und hat gesagt, das wird doch alles nicht stimmen, was das Innenministerium von Baden-Württemberg da sagen würde. Ich habe ihn dann eingeladen in meinen Podcast und habe ihm gesagt, er kann das da alles gerne nochmal in Ruhe erklären. Wenn er eine Garantie dafür abgeben würde, dass das nicht passieren könnte, mit denen hat sich danach leider nie wieder gemeldet. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch ein Vorteil für andere Lösungen. Na, hier seht ihr das, der Strafgerichtshof setzt auf Sendes. Warum erzähle ich euch das hier alles überhaupt? Ich rede ein bisschen über Abhängigkeiten und wie wir versuchen, uns aus diesen zu lösen. Und für mich ist das Unabhängigste tatsächlich, was es überhaupt gibt, ist ein eigenes kleines Lädchen zu haben. Es muss ja nicht groß sein. Wenn du es schaffst, dich unabhängig zu machen, und zwar in einer Art und Weise. Ich weiß nicht, wo ihr aufgewachsen seid. Ich bin im 30.000-Seelen-Dorf aufgewachsen, im östlichen Ruhrgebiet. Da hieß die Fleischerei Müller und die Bäckerei Maybräuch, und deine Mutter war schon da und deine Oma war schon da. Heute nennt man das Personal Branding. Ja? Dass man über die verschiedensten Generationen dahin geht und einfach da entsprechend qualitativ hochwertig bedient wird. Der Einzelhandel, der Fachhandel hat jeden Tag die Möglichkeit, sich zu positionieren, hat jeden Tag die Möglichkeit zu zeigen, wie gut sie eigentlich sind, hat jeden Tag die Möglichkeit, in der realen Welt, im Offline, in der Welt des Anfassens, wofür wir auch solche Messen wie die IFA haben, weil die guckt ihr euch ja jetzt ja nicht online oder auf YouTube an, sondern ihr kommt vorbei und wollt die Sachen ausprobieren, hat jeden Tag die Möglichkeit, dort zu zeigen, dass du KI-unabhängig ohne all diese Algorithmen es schaffen kannst, dich zu positionieren. Weil da redet dir keiner dazwischen. Da sagt dir nicht irgendwie ein Algorithmus von TikTok und Co. an, du musst dich jetzt hier unter diese Brücke setzen, damit du die Leute dort erreichen kannst. Da sagt dir kein YouTube-Algorithmus, wenn du nicht diese Schriftfarbe auf diesem Thumbnail nutzt, werden 3% weniger Leute auf deinen Thumbnail klicken, damit überhaupt dein Video gesehen wird. Aber so läuft dieser Business. Sondern da geht's einzig und allein darum, was du selber fachlich auf dem Kasten hast, wie du selber die Menschen erreichen kannst und wie du selber zusiehst, dass dein Business auch noch in Zukunft funktioniert. Und das ist letztendlich die Message, die ich euch mitgeben möchte, dass ihr vielleicht seht, dass es außerhalb der tollen Algorithmen auch noch eine andere Welt gibt, in der ihr euch ein bisschen unabhängiger bewegen könnt und die vor allen Dingen dadurch weitaus berechenbarer wird, weil ihr habt euch einen Tag auf einen Algorithmus eingerockt, dann ändern die den nach 3-4 Monaten und die ganze Geschichte geht wieder von vorne los. One more thing, wenn ihr Lust habt, mehr so einen Quatsch von mir zu hören bzw. zu lesen, metacheles.de ist mein wöchentlicher Podcast und Newsletter. Da habe ich gerade am Sonntag, ich glaube, so ein 25-30-seitige Recherche zur KI-Blase rausgehauen, warum uns das ganze Ding demnächst auf die Füße fallen wird. Und bitte nicht denken, dass ich in irgendeiner Art und Weise jetzt nur so Doomsday-mäßig unterwegs bin. Ich nutze KI jeden Tag, finde das auch völlig irre, aber letztendlich bedeutet das nicht, dass man die ganze Sache sich nicht auch kritisch anschauen kann. Vielen, vielen Dank.
Riesenapplaus hier, Ladies and Gentlemen. Sascha Pallenberg.
Jetzt habe ich das noch vergessen hier.
Ja, bitte, hau
rein. Mit der Geschichte. Das ist so dieser Moment. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal mir so ein gedrucktes Magazin in die Hand genommen habe, weil ich natürlich alles online sehe und ich habe denke mir so, Home, Ciao Milano, was ist das denn Schönes? Und dann sehe ich hier das Onsen-Gefühl und ich blättere hier durch eine halbe Stunde in der Pause. Ich so, oh, das fasst sich echt alles so Premium mäßig an. Das riecht auch noch so gut, wie frisch gedruckt. Und dann lese ich über ein Badezimmer, ein Ort, an dem man ausgiebig Selfcare betreibt, auch indem man in Schönheit badet. Wann habe ich so etwas zum letzten Mal im Digitalen gelesen? Und deswegen meine ich, es gibt eine ganze Menge im Analogen und das sage ich euch als jemanden, der ziemlich digital unterwegs ist. So, jetzt aber. Danke.
Vielen Dank nochmal, Sascha. Sascha lässt euch vielleicht da auch mal reinblicken. Ja? Ich bin mir sicher, du teilst auch ein bisschen seinen Worten zu sagen. Mancher Quatsch ist sehr wertvoll. Auf jeden Fall, wie gesagt, schaut mal hier rein, Metacheles. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Präsentation.
So, und jetzt erklärt sich auch, warum Sie hinter mir, falls Sie die Videoausgabe sehen, weder ein rotes, grünes noch blaues Interieur habe, sondern dunkel. Ich nehme mal Sascha Pallenbergs Anregung auf, 3% mehr Reichweite dadurch, dass man mit Schwarz und Gelb sein Thumbnail kombiniert. Und wir haben uns gedacht hier von der Medienhölle, wir machen mal einen Test. Sie kennen die rote, Sie kennen die blaue, Sie kennen die grüne Ausgabe. Rot steht eigentlich eher für die herkömmliche Podcast-Form, meist in einer Art Magazinstruktur. Blau sind die Backstage-Interviews und grün die reine Dokumentation. Also wenn wir eine 2,5 Stunden Veranstaltung dokumentieren oder auch nur eine Stunde, wo wir redaktionell selber nichts dazu tun, aber wo wir mit freundlicher Genehmigung das weitertragen dürfen. Oder wie auch bei Lucky, dem Elektronikpionier, wo wir ein altes Dokument 1:1 veröffentlichen und dann auch in dem Fall dann mit seiner Witwe sprechen. Also diese Unterteilung war ja auch ein Experiment, um zu sehen, ob wir die verschiedenen Facetten, die die Medienhölle bietet, nicht ein bisschen strukturieren können. Und wir haben uns jetzt folgendermaßen gedacht, dass wir zumindest erstmal die Sommermonate testen, ob man nicht aktueller sein kann. So mussten wir immer bis zum Wochenende warten, um zu sammeln, dann in so einem Art Magazin zu kombinieren. Wir haben uns jetzt vorgenommen, immer dann, wenn wir was haben, hauen wir es auch gleich raus. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es schneller, wie bei der Deutschlandradio-Pressekonferenz, bei dem Pressegespräch neulich. Dieses Interview, was Sie eben gehört haben mit Sascha Pallenberg, lag eine Woche bei mir auf Eis. Aber eben will ich jetzt nicht warten, bis das Wochenende wieder da ist, sondern einfach mitten in der Woche. Somit gewährleisten wir, dass wir nicht schon bei der Veröffentlichung alt wirken und dass vor allen Dingen Themen auch nicht untergehen. Also bestes Beispiel, als Alexander Kluge starb, präsentierten wir ja in einer Ausgabe, in einer roten Ausgabe, ein älteres Interview, was ich mit ihm geführt hatte am Rande der Journalistenpreisverleihung Journalisten des Jahres des Medium-Magazins. Wie wir festgestellt haben, ist das sehr gut angekommen bei Ihnen, dass wir ihn auf diese Art und Weise nochmal ja, ins Gedächtnis gerufen haben. Aber andererseits ist das für die Wiederauffindbarkeit in den Social-Media-Kanälen, beziehungsweise bei YouTube, Spotify und Co. äußerst ungünstig für den Algorithmus. Sodass wir jetzt mal testen wollen in einer gelb-schwarzen Ausgabe, wie es ankommt bei Ihnen, wenn wir quasi monothematisch, aber dadurch manchmal auch kürzer sind als gewöhnlich. Und wenn wir merken, dass das auf Gegenliebe stößt, dann können wir dieses Prozedere quasi fortführen. Oder wir entscheiden uns zwischendurch auch mal wieder eine rote Ausgabe zu machen, einen Themenmix, wenn Themen manchmal nicht mehr als 10 Minuten hergeben, weil es nur eine vertiefende Nachricht ist, die wir damit einfangen können. So, damit aber jetzt entlasse ich Sie in die, ja, Hörsituation vielleicht für einen anderen Podcast oder in die Arbeitswelt, je nachdem, wie Sie den Podcast gerade konsumieren. Bitte Sie aber, wenn Sie denn mögen, uns zu unterstützen. Das kann ein Like sein, das kann ein Abo sein, falls Sie noch keins haben. Das kann aber auch, und das sehen Sie dann in den Shownotes, etwas für unseren Medienhölle-Tresor sein. Das ist von Kleinstspenden bis Großspenden, alles möglich. Wir freuen uns in der Tat, wenn Sie es uns ermöglichen, wie auch zum Beispiel neulich in Wien dabei sein zu können beim European Publishing Congress. Vielen, vielen Dank für alle, die bereits was in den Tresor gelegt haben. Und ich sage Ihnen einfach, gucken Sie, wenn die Abo-Glocke klingelt, nach und dann müssen Sie sich nicht Wochentage merken. Und jetzt das Ende der KI-Geschichte vom Anfang. Nehmen Sie es nicht ganz so ernst. Ich habe es auch nicht ernst genommen. Und das ist nicht die Zukunft, die wir da sehen. We'll be right back.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.